Schwester begrüßt, eine Glaubensschwester, du bist mein Scheuersack. Musste erst mal überlegen, was will sie damit sagen. Aber ich bin auch deine, sagte sie. Das hat mich sehr beruhigt. Und dann nach dem kurzen Überlegen habe ich ihr Recht gegeben. So ist es eben. Aber was hat das mit unserem Thema zu tun, werden wir gleich wissen. Gemeinde als Schleifstein, nicht als Scheuersack, könnte man eigentlich auch so ein Thema wählen. Gemeinde als Schleifstein. Inwiefern ist die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinde, ein Schleifstein meines Charakters? Dazu habe ich einen sehr kurzen Bibeltext ausgesucht, diesmal aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprüche. Dort heißt es, Eisen wird an Eisen geschliffen. So schleift einer den Charakter des anderen. Würde jetzt passen eigentlich, ja? Ich gucke, ob das schon scharf genug ist. Wenn es blutet, merkt ihr das. Ja, ich werde daran noch arbeiten. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns durch dein Wort etwas sagen möchtest. In deinem Wort heiligen. Dein Wort ist die Wahrheit. Dafür danken wir dir und im Voraus schon dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineinsprichst. Amen. In diesem Bild verwendet Salomo, der die Sprüche geschrieben hat, ein Bild des Schleifens. Es ist heute nicht so bekannt. Vielleicht zu Hause gibt es noch zu Hause so Geräte, ganz einfache, dass man Messer schärfen kann oder dass man da durchzieht. Ja. Aber dieses Bild verwendet Salomo, um zu verdeutlichen, was wir in unserem täglichen Miteinander nötig haben. Und wir wissen, dass für viele Dinge Schärfen wichtig ist. Schärfen durch Schleifen. Da haben wir ein Messer und wir wissen, dass auch früher Schwerter geschärft werden mussten. Wir hatten das Thema schon, Gottes Wort als ein doppelschneidiges Schwert. Das musste auch geschärft werden. Wer kennt das noch? Was ist das? Eine Sense. Ja, das musste man auch schärfen mit so einem Schleifstein, aber nicht nur. Ich habe auch das gemacht. Wie heißt das? Genau. Dengeln, ja? Und das ist nicht so einfach. Muss man aufpassen, dass man da was nicht kaputt macht. Aber ich war als Kind auf dem Land und habe gehört, in verschiedenen Häusern, gerade zur Zeit der Ernte, Geräusche überall, morgen um 5 Uhr, um 6 Uhr, die haben schon alle gearbeitet und dann auf die Felder. So hat man es früher gemacht. Oder früher hat man das auch benutzt. Was ist das? Ein Rasiermesser. Mein Vater hat immer Rasiermesser geschärft, immer an einem Gürtel, hatte so einen ganz glatten Gürtel hat er das gemacht. Das hat mich immer fasziniert, dass er sich seinen Finger nicht abgeschnitten hat. Bis ich einmal selber das ausprobiert habe, als er nicht da war. Und da hatte ich eine Schnittwunde. So ist es. Und die Messer. Alles, was man zum Schneiden gebraucht, muss geschliffen, geschärft werden. Und dieses Schleifen und Schärfen ist einfach absolut notwendig. Ansonsten, ein Koch mit einem stumpfen Messer, also der würde verrückt werden. Oder wenn wir Gemüse schneiden oder was auch immer in der Küche, das wäre doch ziemlich blöd mit einem stumpfen Messer. Das macht richtig Spaß, mit scharfem Messer zu tun, wenn man es kann, natürlich. Ja? Und so unerlässlich das Schleifen einer Klinge von einem Messer ist, so erforderlich ist das gegenseitige Schleifen des Charakters. Deshalb leben wir nicht als Einzelne, jeder auf einer Insel, sondern wir kommen in verschiedene Gemeinschaften, auch als Christen. Drei Gedanken dazu. Erstmal das Thema Gemeinschaft. Was ist das überhaupt? Was macht es aus? Zweitens die biblische Notwendigkeit und Nutzen der Gemeinschaft und das dritte, die Schleifwerkstatt des Lebens ganz praktisch. Also die Gemeinde Schleifwerkstatt, auch ein schönes Bild. Gut, zuerst Gemeinschaft. Es gibt verschiedene Gemeinschaften, habe ich schon gesagt, und das sind Interessengruppen, kann man sagen. Es gibt eine Gemeinschaft von Motorradfahrern, eine Gemeinschaft von Fußballern, ganz wichtig, sehr präsent in der Öffentlichkeit. Eine Gemeinschaft von Menschen, die an Autos schrauben oder die Kaninchen züchten oder Spinnen. Ich meine nicht Spinnen züchten, sondern Spinnen gemeinsam. Egal, es gibt verschiedene Gemeinschaften und sie haben einfach ein Interesse oder mehrere, die sie verbinden. Und das vermittelt ein Wir-Gefühl. Wir wollen gewinnen, sagt sich eine Fußballmannschaft. Wir wollen eine Motorradtour machen, deshalb schrauben wir dran, damit Motorräder rechtzeitig fertig sind. Oder mit Fahrrädern oder was auch immer. Und das vermittelt das Gefühl der Verbundenheit. Man hat was gemeinsam, man hat auch gemeinsame Ziele. Und solche Gruppen oder Vereine, sie drehen sich oft um ihre solidarischen Belange, manchmal sogar um sich selbst. Sie sehen außer Fußball gar nichts. Sie haben zwei Fußbälle statt Augen zum Beispiel oder zwei Räder. Ja, es ist so, man wird manchmal blind. Man blendet alles aus, andere aus. Wir als Christen sind auch eine Gemeinschaft. Und als Christen haben wir auch gemeinsame Interessen. Es kommt sogar vor, dass es Christen gibt, die sich für Fußball interessieren und trotzdem Christen sind. Ich gehöre zu denen zum Beispiel. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zu den anderen Gemeinschaften. Nämlich, wir haben uns als Menschen zu Jesus Christus einmal bekannt. Und haben gesagt, ich glaube an Jesus Christus, das ist mein Herr. Und keiner hat uns dazu gezwungen. Nach dem Motto, entweder bist du Christ oder Kopf ab. Das gab es auch in der Kirchengeschichte, leider. Sondern wir haben an Jesus geglaubt und Gott, Jesus Christus, hat uns seine Familie hinzugetan. Und seitdem gehören wir zu einer Gemeinschaft von Christen, zu einer konkreten Gemeinschaft, einer Ortsgemeinde, aber auch zu der Gemeinschaft aller Christen weltweit. Nicht wir selbst haben dafür gesorgt, sondern Gott hat uns aus Liebe und Gnade zu sich gezogen. Jesus hat von außen sozusagen dafür gesorgt, dass wir ihn kennengelernt haben, durch Menschen und vor allem durch seinen Heiligen Geist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10 lesen wir, und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Unterschied zu anderen Vereinen und Gemeinschaften. Gemeinschaft, die uns verbindet, Gemeinschaft mit Jesus Christus, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir sind von Gott eine Familie hinzugetan worden und damit wurden wir hineingestellt in diese Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott, aber auch in die Beziehungen zwischen menschlichen Beziehungen einer christlichen Gemeinschaft. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass in dieser Gemeinschaft es knistert, dass es gelebt wird. Er inspiriert uns auch. Weil der Heilige Geist in uns lebt, in jedem Einzelnen, sind wir mit Gott verbunden. Wir alle, die an Jesus glauben, sind Brüder und Schwestern in Christus. Und somit bilden wir eine Gemeinschaft unabhängig von unseren persönlichen, subjektiven Interessen. Auch wenn diese Interessen Niederschlag finden irgendwo in der Gemeinde, weil wir gemeinsam singen, Gott zu Ehre, weil wir gemeinsam joggen, auch Gott zu Ehre, und um ein bisschen abzunehmen, ja, wie auch immer. Also es gibt Unterschiede zu anderen Vereinen und Gemeinschaften. Es gibt einen anderen Unterschied noch, ganz wesentlich, nämlich als Christen sind wir bekehrt zu Gott. Wir haben unser Leben auf Gott hin verändert. Neugeboren. Wir sind die Geretteten. Und wir haben auch ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und das wird in der Bibel an verschiedenen Stellen formuliert. Hauptsächlich soll sich alles darum drehen. Auch wenn wir in der Gemeinde Tischtennis spielen, Fußball, was auch immer, zusammen essen und so. Es gibt eins, was überall einen Platz haben muss. Und davon lesen wir in diesem Text aus dem Epheserbrief. Nämlich, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt in alle Weisheit und Einsicht. Gemeinschaft in und durch Christus bedeutet, dass wir zu Menschen gehören, die gemeinsam immer mehr und immer wieder Gott die Ehre geben. Ja, die zum Lob seiner herrlichen Gnade leben. Und dass sich das überall zeigen soll. Ob ihr esst oder fastet, ob ihr wacht oder schlaft, soll alles zu Gottes Ehre geschehen. Ob wir Fußball spielen, gemeinsam als Christen, sollte schon einen kleinen Unterschied ausmachen. Ich wünsche uns, dass wir das zur Ehre Gottes tun würden. Es gab einen Mann, der lebt nicht mehr, leider. Er hieß Dietrich Bonhoeffer. Habt ihr schon mal gehört? Hier ist eine Biografie. Da steht Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet. Ah ja, Eric Metaxas hat es geschrieben. Kann man sich über die Formulierungen hier abschleifen. Und er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Gemeinsames Leben. Ich lese aus diesem Buch ein paar kurze Sätze. Dort schreibt der Dietrich Bonhoeffer, Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Gottes Wort spricht ihn in Jesus Christus frei und gerecht. Der Christ lebt nicht mehr aus sich selbst, sondern aus Gottes Rechtfertigung. Darum braucht der Christ andere Christen. Er braucht sie immer wieder. Und das ist es, was wir in diesem Vers am Anfang hatten. Eisen wird an Eisen geschliffen. So schleift einer den Charakter des anderen. Jeder Christ braucht andere Christen. Wenn man versuchen würde, als Christ alleine zu leben, wird man stumpft ab. Und irgendwann vergisst man vielleicht sogar, dass man Christ ist oder versteht oder in dem Christsein was völlig anderes, als das von der Bibel formuliert wird. Gemeinschaft in Christus hat ein Ziel, Gottes Ehre voranzubringen mit und in einer Gemeinschaft von Christen. So, da hätten wir das Thema Gemeinschaft ein bisschen geklärt. Was ist aber diese Gemeinschaft? Warum ist diese Gemeinschaft so wichtig? Weil die Gemeinschaft oft von der Notwendigkeit und auch vom Nutzen dieser Gemeinschaft spricht. Da muss ich durchklicken. So, jetzt sind wir da. Meine Lieben, wisst ihr was? Wir Christen in der westlichen Welt, und da sind wir, hier in Deutschland, spielt die Gemeinschaft oft eine untergeordnete Rolle. Keine so große Rolle. Wenn wir es vergleichen mit anderen Christen weltweit, dann ist es anders. Hier in der westlichen Welt sind viele Christen sehr passiv, individualistisch geworden. Die erwarten nicht viel von der Gemeinschaft. Da sagen Einzelne, das hast du vielleicht gesagt, das habe ich gesagt, sie kennen mich mal. Ja? Oder da brauche ich mir das nicht sagen zu lassen von einem anderen. Und da geht man einfach weg. oft fehlen Christen in dieser westlichen Welt, man kann sagen, fehlt uns Christen in dieser Welt das Bewusstsein, dass wir uns in einem Kampf befinden. Dass das mit Christsein und als Christleben nicht so wie ja, geschmiert, geölt, dass es so leicht geht. Nein, es kann holprig werden. Es gibt nämlich einen Feind, und den gab es schon immer, der diese Gemeinschaft zerstören möchte, beziehungsweise die Gemeinschaft auf falsche Fährte führt, damit sie von dem Wesentlichen, wofür diese Gemeinschaft es hier gibt, abkommen. Er führt oder versucht, sie in die Irre zu führen. Noch einmal zum Dietrich Bonhoeffer. Ihr wisst, dass er nicht so lange gelebt hat und am 9. April 1945 von den Nazis in KZ Flossenbürg erhängt wurde. Kurz vor dem Ende des Krieges. Sehr tragisch. Aber dieser Dieter Bonhoeffer, evangelischer Pastor, hat im Jahre 1934 in Finkenwalde bei Stettin ein Predigerseminar übernommen. So hieß es damals noch. Als ich nach Hamburg gegangen bin, um einen baptistischen Stallgeruch zu bekommen, das hieß damals noch Predigerseminar, stand auf dem Gebäude ganz groß, keine Hochschule. Dort, in dieser Einrichtung der sogenannten bekennenden Kirche, der evangelischen Kirche, wurden die künftigen Pastoren oder Pfarrer ausgebildet. Und Dietrich Bonhoeffer hat das ganz besonders geleitet. War anders als in anderen Ausbildungsstätten. Dort war das Studieren zwar auch wichtig, aber das war nicht das Allerwichtigste. Denn wichtiger als das war die Gemeinschaft der Studierenden. Dass sie in dieser Gemeinschaft versucht haben, das auszuleben, wovon sie in der Bibel gelesen haben und worüber sie theologisch reflektiert haben. Das half den Studenten, in ihren gelebten Glauben hineinzuwachsen. In dieser Zeit, damals, in der Nazizeit, da wurde wirklich Eisen an Eisen geschliffen. Nach dem Prinzip, so schleift einer den Charakter des anderen. Sie konnten auf diese Weise ihren Glauben in praktischen Zusammenhängen der Gemeinschaft ausprobieren und reflektieren. Ein Kartoffelschälen, was auch immer. Überall dort kann man Gemeinschaft einüben. 1937 wurde von den Nazis dieses Seminar geschlossen. Von da an wirkten die Studenten im Untergrund. Die haben weiter studiert. Es war aber verboten, was sie alles gemacht haben. Es war für sie sehr gefährlich. Sie mussten kämpfen, voranzukommen. Die mussten kämpfen, um sich gegenseitig Stoff zum Lesen zu geben, um Austausch zu haben. Und sie taten es unter Androhung von Höchststrafen, auch der Todesstrafe. Und diese Gemeinschaft der Studierenden hat Bonhoeffer in diesem Büchlein beschrieben, gemeinsames Leben. Das kann ich euch nur empfehlen. Es gibt solche Sätze, da kann man nur stundenlang drüber nachdenken. Und die sind immer noch heute aktuell. Ich habe eine Ausgabe aus dem Jahr 1966, da war ich 7 gerade, als es erschienen ist. Aber es gibt auch von heute die Ausgaben. Sehr wichtig, gemeinsames Leben. Wir leben heute in Deutschland in einer völlig anderen Situation. Gott sei Dank, würde man sagen. Aber unsere Gefahr heute ist nicht so das Nazi-Gut wie damals, auch wenn das auch ab und zu hochkommt, sondern uns fehlt oft das Bewusstsein des Kämpfens, dass wir gegen andere Dinge heute zu kämpfen haben. Wir werden von außen weniger herausgefordert vielleicht, aber dafür umso mehr von innen. Wir werden verführt, wodurch auch immer, damit wir die Schärfe dessen verlieren, was mit Glauben und Gemeinschaft zusammenhängt. Ich lese, oder wir lesen jetzt drei Texte und stehen dazu auf. Ich lese zwar diese Texte, aber wir stehen dazu auf, um einfach uns im Stehen dessen bewusst zu werden, wir als Christen haben zu kämpfen. Der erste Text kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und der Apostel Paulus schreibt oder hat geschrieben an seinen Lieblingsschüler, einen geistlichen Sohn: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Dieses Wort ist an dich gerichtet. Denke an den Tag, an dem du getauft wurdest, vor vielen Zeugen. Kämpfe deinen Kampf. Und der letzte Text aus dem Hebräerbrief: Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir nehmen wieder Platz. Meine Lieben, der Böse, die Sünde kämpfen um unser Herz. Und wenn Sünde, wenn der Satan gewinnt, dann rutscht unser Herz vom Glauben weg. Darum brauchen wir einander, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns ermutigen und ermahnen, wie wir das gerade gehört haben. Und ob wir wirklich Christen sind, zeigt sich letztlich darin, ob wir bis zum Schluss aushalten, ausharren. Gott hat sich auch Mittel ausgedacht, um uns zu helfen, bis zum Ende auszuharren, nämlich die Gemeinschaft. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen, damit wir durchhalten, damit wir reifen können, damit unser Glaube sich bewähren kann. Und wisst ihr was? Das ist eine gute Nachricht, die vielleicht uns entlastet. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt. Heiligung bedeutet dieses Reifen und Wachsen im Glauben. Das ist nicht nur meine persönliche Sache. Da tragen genauso die anderen dafür Verantwortung, wie ich auch die Verantwortung trage für das Wachsen, für die Heiligung der anderen. Das entlastet zu einem, entspannt. Auf der anderen Seite werden wir uns unsere Verantwortung bewusst, wie wir das jedes Mal den Täuflingen sagen, dass wir ihnen zur Seite stehen wollen, dass wir mit unserem guten Beispiel vorangehen möchten und ihnen eine Stütze sein wollen. Wir sind eine Gemeinschaft und jeder von uns braucht Hilfe. Mal Ermutigung, mal Ermahnung. Ja, wir sind auf gelebte Gemeinschaft angewiesen und wir brauchen gute Beispiele anderer Christen. Wir brauchen Vorbilder. Und diese Vorbilder finden wir schon in der Bibel. Ich habe so ein prominentes Beispiel gefunden, nämlich aus dem Galaterbrief. Da muss ich erstmal vielleicht erzählen. Ihr wisst vielleicht, dass ich gehe davon aus, dass die ersten Christen Juden waren. Aus Juden sind Christen geworden. Und ja, sie sagten, okay, wir sind Juden, dazu kam noch das Christliche, wie eine Mütze drauf. Wir leben weiter wie Juden, aber wir glauben an Jesus Christus. Das ging so lange gut, bis Menschen Christen geworden sind, die vorher keine Juden waren. Und auf einmal wurde es problematisch. Der Petrus, der große Petrus, der Fels, hat auf einmal eine Vision bekommen von Gott, weil er sich dagegen gestrebt hat, dass Leute, die keine Juden vorher waren, Christen werden. Mit einem Tuch Da kamen verschiedene Tiere, auch die, die Juden nicht essen durften. Und Gott sagte zu Petrus, nimm und iss. Er sagte, was? Ich bin doch ein Jude. Nimm und iss. Damit hat ihm Gott in diesem Bild gezeigt, das gilt nicht mehr für einen Christen, dass er bestimmte Dinge nicht essen darf. Diese Gesetze aus dem Alten Testament gelten nicht mehr, auch wenn 10 Gebote immer noch gelten. Okay, und dann haben sich alle Apostel versammelt in Jerusalem und auch Paulus und seine Mitwirkenden, die unter den Heiden missioniert haben, also denen, die keine Juden waren, und haben darüber diskutiert in Jerusalem, was machen wir denn jetzt? Das sind die, die vorher Juden waren und die waren keine Juden. Wie machen wir das? Müssen die, die nicht Juden waren, sich beschneiden lassen und das ganze Zeug machen, was an den ganzen Dingen halten aus dem Alten Testament? Und dann kam die Entscheidung, nein, das müssen sie nicht. Es ist passé. Sie müssen an das Evangelium glauben, an Jesus Christus. Ja, so weit, so gut. Dann kam eines Tages, kam es zu einem Treffen und da lief was nicht richtig. Und der Paulus schreibt im Galaterbrief, als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allem anderen zu Petrus, also vor der ganzen Mannschaft da, sagte, wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir das Gesetz, dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Paulus hat Petrus die Leviten gelesen, vor der ganzen Mannschaft. Der hat ihn so ein bisschen an die Wand auflaufen lassen. Er hat ihn, ja, er hat ihn Heuchler genannt. Er hat gesagt, was soll das hier? Da versuchst du dir jetzt einzuschleimen bei den Judenchristen, dass du das genauso machst wie früher. Und dann gehst du zum Tisch der anderen und erzählst ihnen was anderes. Das geht gar nicht. Da haben sich aneinander gerieben. Wie war der Sack noch einmal? Scheuersack, genau. Beide Scheuersäcke kamen aneinander. Und die haben das geklärt, sage ich mal so. Die haben es geklärt. Dort, wo sich Menschen begegnen, dort, wo Menschen, auch wo Christen miteinander zu tun haben, befindet sich eine Schleifwerkstatt. Es wird aneinander geschliffen, gekratzt und ja, die christlichen Charaktere bilden sich heraus. Das passiert sowohl im privaten Rahmen, wenn wir uns so als Christen treffen, auch in der Ehe, am Arbeitsplatz, im Sportverein, wenn wir als Christen miteinander Fußball spielen, aber auch als Gemeinde, im Gottesdienst, im Hauskreis, bei irgendwelchen Aufgaben. Noch einmal, Eisen wird an Eisen geschliffen. So schleift einer den Charakter des anderen. Und das ist, wie soll ich das sagen? Und der andere ist gar nicht böse, wenn er mir sagt, dass ich ein Lügner bin. Nein, er ermahnt mich. Und einer will mir nichts Böses antun, wenn er sagt, das hast du richtig gesagt, aber es wäre noch lieber, wenn du das, noch besser, wenn du das Liebevolle sagen würdest. Versteht ihr? Wir vergessen das manchmal im Gefecht des Kampfes. Wir wissen, gegen wen wir kämpfen. Aber wir regen uns auf, reden uns in die Rage und dann vergessen wir das. Wenn man ein Messer an einem anderen reibt, wird es geschärft. In ähnlicher Weise können wir Christen uns gegenseitig durch Gespräche, durch Gedankenaustausch, durch Ermahnung, Ermutigung, durch Kritik gegenseitig schleifen. So ist es. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß ganz genau, dass in christlichen Gemeinden über viele Dinge nicht gesprochen wird. Man legt drüber einen Mantel des Schweigens. Genau. Des sogenannten Friedens. Das ist nicht immer gut. Manchmal vielleicht schon. Aber man redet, spricht die Dinge nicht an. Alle wissen davon. Keiner sagt es. Habt ihr den Film gesehen, Wie im Himmel? Ja. Wenn nicht, dann guckt. Unbedingt. Dass alle Menschen aus einem Dorf wussten, dass der Mann, mit dem sich eine Frau abgegeben hat, eine andere hat. Keiner hat ihr das gesagt. Die haben zugeschaut und hintereinander, hinter ihrem Rücken geredet. So läuft das auch manchmal in christlichen Gemeinden. Darf nicht passieren. Man muss über Dinge reden, auch über Dinge, die wehtun. Und ich weiß, ich kenne das. Ich mag es auch nicht, wenn mich jemand auf meine Fehler anspricht. Da muss ich dran knacken, richtig. Manchmal brauche ich eine oder mehrere Nächte, um drüber zu schlafen. Und ich habe schon Situationen gehabt, wo ich mehrere Wochen oder Monate es nicht akzeptieren wollte, was mir einer gesagt hat. Über meine Charakterschwäche, über meine Verhaltensweise. Ich habe versucht, mir das immer so mit Gold zu übergießen und das einen Heiligenschein über mir zu pflegen. Aber das war falsch. Dann habe ich festgestellt, jemand hat recht. Und es ist mir der heilige Schein oder die Krone nicht vom Kopf runtergefallen, als ich da zu jemandem hingegangen bin und zugegeben habe, dass mein Fehler war. Dass ich einen verletzt habe, dass ich mich entschuldige. Schleifstein, Schleifwerkstatt. Nur in der Gemeinschaft mit anderen können wir auch in der Erkenntnis wachsen. Wenn wir gemeinsam in der Bibel lesen und nicht irgendwelche eine Erklärung, die uns eingefallen ist, als non plus ultra, die einzige Erklärung haben, sondern wir sprechen drüber. Wieso? Warum siehst du das? Was bestätigt dir das? Naja, ich habe hier noch eine andere Bibelstelle und Mensch, es wird schwierig. Und diese Bibelstelle ergänzt das Ganze und so weiter. Dazu haben wir Gemeinschaft, um in der Erkenntnis zu wachsen. Nur so können wir geformt werden, wie das Jesus von uns haben möchte. In der Gemeinschaft üben wir uns auch in Geduld, in Vergebung, in Annahme und in vielen anderen Arbeitsbereichen oder Lebensbereichen. Ein. Ich finde das unheimlich wichtig. Ich weiß, das Thema ist nicht angenehm, aber wir sind alle dran heute. Alle. Ich frage überhaupt nicht, ob es jemanden gibt unter uns, der nicht hier sozusagen angesprochen wird. Wir sind alle angesprochen. Wir sind alle dran. Deshalb stehen wir noch einmal auf und wir lesen gemeinsam einen Bibeltext. Der kommt diesmal aus dem Hebräerbrief. Die Überschrift lesen wir nicht. Wir fangen beim Wir wollen. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn auf Gott ist Verlass. Er hält, was er zusagt. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten. Tag. Sagen wir Amen dazu? Amen. Nehmt bitte Platz. Jetzt zum Schluss noch ein paar praktische Hinweise. Wir brauchen einander. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Schleifwerkstatt. Wie wollen wir das praktisch machen? Ein paar Tipps. Trefft euch, um Gemeinschaft untereinander zu pflegen. Das passiert nicht so, wenn wir so per WhatsApp uns nur Nachrichten schicken oder mit Skype-Konferenz oder wie auch immer. Das kann man schon machen ab und zu. Aber dieses Persönliche von Gesicht zu Gesicht, zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe ist unentbehrlich. Und damit das passiert, müssen wir auch unsere Prioritäten richtig setzen. Zuerst kommt das Wichtigste. Wir wollen Gott die Ehre geben, auch in der Gemeinschaft. Und dann kommen andere Dinge, die vielleicht nützlich sind oder uns Spaß machen. Also, wir treffen uns als Christen zu Hause, wir laden uns gegenseitig, wir weinen zusammen und wir freuen uns zusammen. Wir stehen uns zur Seite, wenn man das braucht. Wir sprechen miteinander über Glaubensdinge, über Fragen, die wir uns stellen, diskutieren, vielleicht streiten miteinander, reiben uns aneinander, denn unser Verstand, unser Charakter können so noch schärfer ausgeprägt werden. Aber vor allem geben wir uns einander ein gutes Beispiel. Wie kann man sich beherrschen in einem Gespräch vielleicht? Wie kann man sich zusammenreißen? Wie kann man schweigen? Trefft euch. Geht in die Hauskreise, bildet Zweierschaften und geht vielleicht in die Hauskreise oder ladet Leute ein. Dann nehmt die Termine in der Gemeinde ernst. Wir haben verschiedene Informationsquellen bei uns in der Gemeinde. Wir haben unseren Gemeindebrief, das ist so ein Organ, eine interne Zeitung, würde ich sagen, erscheint monatlich, das haben wir in Papierform, haben wir aber auch als PDF-Datei. Viele Termine, stehen auf der Internetseite. Tragt das in eure Kalender ein. Auch wenn wir das im Gottesdienst nochmal ansagen, ist schon mal ein oder zweimal vorgegangen. Nein, hunderte, tausende von Malen vorgekommen, dass Leute davon nicht wussten. Gottesdienst, Konzert, Hauskreis, Gebetsabend, Chorprobe, Gemeindefreizeit, das will eingetragen werden. Nehmt die Termine in der Gemeinde ernst. Ich sage nicht alle, aber grundsätzlich. Seid offen, ehrlich und liebevoll zueinander. Es ist ein schwieriger Satz. Bereit zu sein, über Stärken und Schwächen zu sprechen, auch über eigene. Im Galater 6,1 lesen wir, liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall wirst. Und dieses Zurecht oder Zurückbringen auf den Weg bedeutet nicht, dass das jetzt gleich passieren muss, dass wir einem einen Bibelvers um die Ohren schmeißen und ihn mit Bibelversen auspeitschen und er wird sich gleich verändern. Das kann Wochen und Monate dauern. Und da ist Geduld, Liebe gefragt. Meine Lieben, ich will und ich wünsche uns, dass wir alle wollen, bereit sein, Sünden zu bekennen und einander zu helfen, auch dafür Buße zu tun, für das, was wir falsch gemacht haben. Es zu verändern. Tragt einander Lasten. Jeder hat irgendwelche Aufgaben, Herausforderungen, Sorgen, Probleme. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das gleicht sich irgendwie aus. Der eine hat weniger, dafür hat der andere dreimal so viel. Und das wird richtig manchmal zur Last, unter der man einfach droht zusammenzubrechen. Solche Lasten können wir alleine nur ganz schwer ertragen. Deshalb sagt uns die Bibel im gleichen Galaterbrief, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ja, Jesus will uns besser machen. Er möchte uns verändern. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Deshalb hat er die Idee mit der Gemeinde Schleifwerkstatt gehabt. Ja? Und deshalb erinnern wir uns daran, wir gehören alle an den Schleifstein der Gemeinde, der Gemeinschaft. Unsere Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt und es ist gut und wichtig, eine Gemeinschaft zu haben. für uns alle als Christen. Ich möchte noch beten und anschließend singen wir im Stehen das Lied gut, dass wir einander haben. Aber erstmal bleiben wir sitzen, nur die, die Musik machen können, aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir heute für das Geschenk der Gemeinschaft, Gemeinschaft dieser Gemeinde. Und heute bitten wir dich, schenke uns bitte die Bereitschaft, uns von anderen Menschen, von anderen Christen schleifen zu lassen. Herr, hilf uns, jede Kritik anzunehmen, diese zu prüfen, daraus Lehren zu ziehen, damit wir uns kontinuierlich zu dir hin verändern. Herr, forme du meinen Charakter durch andere Schwestern und Brüder im Glauben, damit ich dir besser dienen kann, damit ich dir besser Ehre geben kann. Herr Jesus Christus, du bist der Herr deiner Gemeinde, auch dieser Gemeinde. Und du willst nicht nur die, die nach vorne drängeln, du möchtest auch die Zögernden haben, die Kämpfenden, die die bremsen. Du willst sie alle zugleich haben. Deshalb sorge bitte dafür, dass keiner den anderen aufgibt. Denn nur gemeinsam haben wir die Wahrheit, nämlich dich. Keiner hat dich allein. Amen.